SWR 2. Unsere größte Ferienfreude ist, wenn man den Umfragen glauben darf, am See, am Meer oder auf Balkonien zu faulenzen und nichts zu tun. Kein Wunder, nach so viel fremdbestimmtem Handeln in der Arbeitswelt möchten wir endlich wieder mal das tun und lassen, was wir wollen. Aber der Mensch handelt nicht nur, weil er von außen einen Anreiz oder einen Auftrag bekommt, er tut vieles auch aus sich selber heraus, aus purer Lust am Tun. Katharina Kirchenmann hat darüber mit der Motivationspsychologin Veronika Brandstätter gesprochen und sie gefragt, woher der Antrieb zum Handeln kommt, warum wir eigentlich tun. Und an einem Bach unterhielt sie sich mit dem Musiker und Publizisten Balz Nill und wollte wissen, was es denn auf sich hat mit dem Zustand des kreativen Flusses.
Ein Bach im Wald. Balz Nill kauert dicht am Wasser. Eine alte Konservendose und eine PET-Flasche hat er als Instrumente dabei. Mal klatscht er mit der Dose auf das fließende Wasser, mal auf einen Stein. Er sucht einen Rhythmus, er spielt mit dem Bach. Der Bach spielt mit ihm, es spritzt. Woher nimmt Balz Nill die Inspiration für seine eigenwilligen Klangwelten? Wie kommt er in den Fluss, aus dem heraus etwas entstehen kann?
Ja, indem ich Unterstützung habe. Zum Beispiel, ich spiele gern so an Gewässern, weil die ein Geräusch machen. Und das ist dann wie ein Bordunton, wie man zum Beispiel in der indischen Musik oder in viel Volksmusik hat, hat man einen Grundton. Und das liefert mir hier eigentlich diesen Grundton. Da kann ich dann aufsitzen, ich höre ein bisschen, wie das tönt und so und spiele hinein und merke dann, dass ich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel machen muss. Aber es sind nicht nur Flüsse, die mich inspirieren. Also ich habe auch schon oft gespielt, zum Beispiel zum Geräusch von Autobahnen. Ich habe mal so gewohnt, dass wir in der Nähe einer Autobahn waren und der einzige Vorteil dieser Autobahn war, dass es gut war zum Üben, auf der Terrasse draußen sitzen und zu diesem Grundton üben.
Balz Nill nimmt also auf, was ihn umgibt. Er lässt sich davon nicht stören, sondern unterstützen und wird dadurch kreativ.
Ja, ich weiß nicht, kreativ, vielleicht ist es eben nicht kreativ, ich finde den Unterschied noch gut, den wir im Deutschen haben. Manchmal spricht man von schöpferisch sein oder kreativ sein. Und das Kreativsein ist mehr so das Machen. Und also es ist ja naheliegend, dass man beim Wasser mal aufs Schöpfen kommt. Es hilft einem einfach. Ich denke dann auch nicht so viel dabei und ich denke auch nicht, dass es wahnsinnig gut sein muss. Und wenn ich es manchmal aufnehme, merke ich, ja, es gibt gute Momente, die ich dann vielleicht weiterverwenden kann und dann baue ich dann damit, dann werde ich dann kreativ.
Leben heißt Handeln, schrieb der französische Literat Albert Camus. Und selbst wenn wir uns in den Ferien dem Dolce Far Niente hingeben, kommen wir so ganz ohne Handeln nie aus. Warum tun wir also? Woher nehmen wir die Motivation? Das habe ich die Professorin für Psychologie, Veronika Brandstätter, gefragt.
Ich glaube, aus demselben Grund, wie unsere Vorfahren Jäger und Sammler getan haben, nämlich aufgestanden sind, um ihren Lebensunterhalt zu sichern, die Grundbedürfnisse zu sichern. Und heutzutage hat sich das natürlich sehr viel stärker ausdifferenziert. Wir gehen nicht mehr auf die Jagd, wir sammeln nicht mehr Bären, sondern wir gehen einer Erwerbstätigkeit nach. Wir sind berufstätig, wir engagieren uns aber auch ehrenamtlich. Wir machen Weiterbildungen, Ausbildungen. Wir verbringen unsere Freizeit mit allerlei Dingen, die uns interessieren, für die wir uns engagieren möchten. Und damit wird deutlich, dass das Tun nämlich nicht nur in der Funktion ist, den Lebensunterhalt zu sichern, Grundbedürfnisse zu sichern, sondern im Grunde genommen ein grundlegendes menschliches Bedürfnis damit auch befriedigt wird.
Etwas tun ist also ein grundlegendes menschliches Bedürfnis, sagt Veronika Brandstätter.
Es gibt durchaus auch Theorien, die davon ausgehen, dass die Freude am Tun, die Freude am Tätigsein, neugierig zu sein, seine Umwelt zu erforschen, zu erkunden, zu explorieren, dass es ein angeborenes Bedürfnis des Menschen auch ist. Und dafür spricht ja auch, wenn man Kinder beobachtet, die anfangs einfach sich bewegen. Ein neugeborenes Baby fängt relativ bald an, auch Ärmchen und Beinchen zu bewegen oder sich auch darüber zu freuen, wenn es ein Spielzeug, was über dem Bettchen aufgehängt ist, zu bewegen. Also einfach so die Freude an der Bewegung und dann später mehr und mehr die Freude darüber, dass das eigene Tun, die eigenen Bewegungen einen Effekt haben. Also dass dann auf einmal ein Kind einen gewissen Zusammenhang erkennt, dass das Anstoßen des Spielballs, sage ich mal, das Wegrollen verursacht und dass das Kind selber die Ursache für diesen Effekt ist. Und dann differenziert sich das mehr und mehr aus, sodass man eigentlich sagen kann, die Freude am Tun ist ein grundlegend positiv belegtes Bedürfnis.
Die Freude am Tun, die Lust am Tätigsein, ist uns also angeboren. Aber wir wissen alle, wie leicht diese Freude abhanden kommen kann. Sehr oft müssen wir unter Bedingungen arbeiten, die uns stark einschränken, die nicht unseren Interessen entsprechen und die uns viel zu wenig Autonomie lassen. Gerade in den Ferien möchten wir wieder zurückfinden zu dieser Freude und tun und lassen, was wir wirklich wollen. Nur, manchmal ist es gar nicht so einfach, das zu tun, was man will. Das beschreibt auch der Musiker und Publizist Balz Nill.
Also ich habe gemerkt, dass das in der Regel fast einfacher ist, einen Job zu machen. Ich glaube, die Dinge zu machen, die man wirklich machen will, da baut man sich selber viel mehr Hindernisse auf, als bei den Sachen, die man muss. Also ich kriege viele Aufträge, die ich machen muss, zum Teil sind es Schreibaufträge und so. Und es fällt mir eigentlich relativ leicht, das zu machen. Ich merke, dass ich manchmal sogar in die Aufträge ausweiche und das andere nicht machen zu müssen, das ich eigentlich machen will.
Man tut, was man muss, um nicht tun zu müssen, was man will. Ein komplizierter Satz für ein allzu bekanntes Phänomen. Wie kommt man aber dazu, das zu machen, was man will? Was unterstützt das Tun aus sich heraus, ohne einen Anreiz von außen? Das Tun um des Tuns willen. Balz Nill beantwortet das für sich so.
Da hilft eben wirklich so ein Grundton, der mich einfach hereinnimmt, wo ich davon ausgehen kann, es ist ja schon alles da, also ich brauche eigentlich nicht mehr viel zu machen, hinzuzufügen, es ist schon viel da. Also ich bin nicht so konfrontiert mit der totalen Leere, in die ich jetzt irgendetwas hineinstellen muss und mich dann wahnsinnig beobachte dabei, was jetzt entsteht und alles schon kritisiere, kaum habe ich es gemacht, weil es so hervorsticht. Und hier kann ich so auftauchen, abtauchen, auftauchen, abtauchen. Also das ist einfach, um einen Anfang zu schaffen oder um zu üben, ist es, finde ich, ein gutes Klima. Es ist nicht unbedingt dann das Richtige, wenn ich etwas perfektionieren will. Dann muss ich vielleicht schon viel analytischer an die Sache rangehen und mit mehr Technik und zielstrebiger. Aber für den Anfang finde ich es schon viel besser, also jedenfalls für mich, wenn ich nicht zielstrebig dahinter gehe.
Als Künstler hat sich Balz Nill daran gewöhnt, nach seiner inneren Motivation zu forschen. Aber auch in den meisten anderen Berufen können wir nicht nur auf äußere Anreize reagieren. Erfolg und Befriedigung im Job hängen ganz wesentlich davon ab, ob wir auch aus einer inneren Motivation heraus handeln. Erstmal unterscheidet man zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Veronika Brandstetter.
Als intrinsisch motiviert gilt eine Tätigkeit dann, wenn man sie um ihrer selbst willen ausführt. Also ich tue etwas, weil mir die Tätigkeit an und für sich Freude macht, weil sie mir was gibt. Eine extrinsisch motivierte Tätigkeit wäre eine Tätigkeit, die ich ausführe, weil sie Mittel zum Zweck ist. Ich führe sie deswegen aus, nicht weil sie mir Freude bereitet, weil sie angenehm ist für mich, weil der Anreiz in ihr selbst liegt, sondern weil ich was anderes, ein Ziel damit erreichen kann.
Nun haben Studien in der Arbeitswelt gezeigt, dass Motivationen, die von außen kommen, also extrinsische Motivationen, zwar kurzfristig anspornen. Aber die positive Wirkung der Lohnerhöhung zum Beispiel oder die Freude am Blumenstrauß auf dem Schreibtisch verpufft schnell wieder. Viel nachhaltiger ist es, wenn Mitarbeiter intrinsisch motiviert werden können. Nur wer begeistert ist, wer ein inneres Feuer spürt, ist für Höchstleistungen motiviert. Dazu liefern zwei US-amerikanische Forscher wichtige Erkenntnisse.
Edward Deci und Richard Ryan gehen davon aus, dass Menschen dann intrinsisch motiviert sind, wenn sie drei Grundbedürfnisse befriedigen können. Das Bedürfnis, sich als kompetent zu erleben, das Bedürfnis, sozial eingebunden zu sein und das Bedürfnis, autonom zu sein, das heißt also, sich als eigenbestimmt zu erleben. Und die Idee ist jetzt, wenn ich Tätigkeiten ausübe, bei denen ich einerseits mich als kompetent erlebe, dass ich das Gefühl habe, das, was ich eigentlich vor Augen habe, kann ich auch umsetzen, kann ich erreichen. Es hat auch sowas mit Kontrollerleben zu tun. Ich habe Kontrolle über das, was ich erreichen möchte. Wenn ich mich anerkannt, eingebunden fühle, wenn ich mich einer sozialen Gruppe zugehörig fühle, ist das ein weiterer Faktor, der etwas als angenehm erscheinen lässt. Und das Dritte ist, dass die intrinsische Motivation, und das ist eigentlich der Punkt, auf den die beiden Autoren ganz besonders abgezielt haben in ihrer Forschung, Personen, die von außen kontrolliert werden, die sich praktisch wie eine Schachfigur fühlt, die auf dem Schachbrett hin und her geschoben wird und nicht eigenverantwortlich oder auch eigeninitiativ handelt, das wäre eine Bedingung, die die intrinsische Motivation markant reduziert.
Der Antrieb von innen, sagt die Motivationspsychologie, kann nicht erzeugt werden. Man kann lediglich die passenden Rahmenbedingungen schaffen. Wie macht das der Musiker Balz Nill? Wie kommt er in einen schöpferischen Fluss?
Ich glaube, es geht vor allem ums Spielen. Also die Instrumente, die ich brauche, das sind ja auch nicht wirkliche Musikinstrumente. Eben, ich nehme Konservenbüchsen oder PET-Flaschen oder sowas, weil die mir einfach auch ermöglichen, mich überraschen zu lassen, und die erfordern auch nicht eine wahnsinnige Spieltechnik. Ich kann wirklich spielen mit ihnen, auch in dem Sinn, dass sie eben auch mit mir spielen. Die machen nicht immer genau das, was ich vorhabe mit ihnen. Also die können mir auch mal aus der Hand fallen oder so, und dann fahre ich dort weiter, wo sie mir aus der Hand gefallen sind, hole sie halt wieder. Das ist ein gegenseitiges Spielen eigentlich.
Er ist also im Fluss, wenn er im Kontakt ist mit sich, den Dingen und dem Ort, der ihn umgibt.
Ja, also wenn ich halt den Ort so nehme, wie er ist, also das ist mir eben mal aufgegangen dort an der Autobahn, wo wir dort gewohnt haben. Ich habe mich wirklich oft genervt über den Autobahnlärm, aber ich habe dann eben, wenn ich angefangen habe zu üben mit diesem Lärm, dann war das für mich nicht mehr Lärm, also ich habe mich nicht mehr gewehrt in diesem Moment gegen den Lärm. Es ist auch so ein bisschen ein sich arrangieren mit dem, was halt mal da ist, und sich nicht irgendwelche Vorstellungen machen, wie es jetzt besser wäre, sondern es ist mal so, wie es ist. Und es macht dann eigentlich wirklich auch Spaß. Man hört das einfach anders.
Die Motivationspsychologie nennt dieses im Fluss sein mit dem, was man tut, Flow-Erlebnis. Veronika Brandstätter beschreibt, was damit gemeint ist.
Das eine ist, dass das Flow-Erleben beschrieben wird von Personen, dass sie so völlig mit der Tätigkeit verschmelzen, also völlig in der Tätigkeit aufgehen, dass sie auch so eine gewisse Selbstbewusstheit verlieren. Also sie sind sich gar nicht mehr bewusst, dass sie als Person jetzt eine bestimmte Tätigkeit ausüben. Ein Verlust des Zeiterlebens geht damit einher. Also jemand, der 12 Stunden am Programmieren saß, denkt sich, dass gerade 10 Minuten vorbei sind, also wirklich sehr, sehr verzerrte Zeitwahrnehmung. Dann körperliche Bedürfnisse werden kaum wahrgenommen, also Personen berichten dann, dass sie über Stunden hinweg in diesem Flow-Erleben überhaupt keinen Hunger und Durst verspürt haben. Und das Besondere ist, dass man sich in einem ganz optimalen Anforderungsniveau befindet. Das heißt, jeder Schritt geht so quasi wie automatisch von allein. Man hat immer das Gefühl, automatisch zu wissen, was der nächste notwendige Schritt ist. Und es wird generell beschrieben als ein sehr, sehr positiver Zustand, ein sehr positiver Lebenszustand, der mit sehr viel positiven Gefühlen auch einhergeht.
Das Flow-Erlebnis, das im Fluss sein, wird also sehr positiv erlebt. Und trotzdem gibt es da einige Unwegsamkeiten, wie der Musiker und Autor Balz Nill eindrücklich schildert.
Es hat ein bisschen was mit Charme zu tun. Ich habe das Gefühl, um das zu tun, was ich wirklich will, da muss ich so ein bisschen eine Schamgrenze überschreiten. Und darum ist es auch besser, wenn ich das allein tue. Weil man muss schon so ein bisschen in einen naiven Zustand kommen, in dem man auch sehr verletzlich ist, wenn man das tut. Und darum ist es in der Regel einfacher, etwas zu tun, das vorstrukturiert ist, wo ein Auftrag da ist, das Geld gibt und so. Und das andere, das ist, hat ein bisschen etwas mit, ich kann es nicht anders sagen, deiner Art Scham zu tun. Da muss man sich auch selber überlisten und sich nicht zu streng zuschauen. Weil man ist manchmal auch ein bisschen blöd, wenn man das macht. Einfach so, man steht ein bisschen blöd da.
Tun um des Tuns willen, tun aus sich heraus, ist also nicht immer ein Kinderspiel. Aber intrinsisch motiviertes Handeln hat eine wichtige Funktion für den Menschen.
In allen Schriften zur intrinsischen Motivation kommt zur Sprache, dass es ein grundlegendes Bedürfnis, ein angeborenes Bedürfnis des Menschen sei, sich freudvoll, sich neugierig, aufgeschlossen mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Und dass dieses angeborene Bedürfnis, tätig zu sein, nämlich einen sehr, sehr hohen Anpassungswert hat. Wenn jemand neugierig ist, dann wird er neue Kompetenzen erwerben, er wird lernen, er wird sich mehr und mehr auch in der komplexen und sich ständig wechselnden Umwelt zurechtfinden. Jemand, der keine Lust hat, was zu tun, sondern einfach immer wieder an seinem Platz sitzen bleibt und sich mit einer Sache befasst, der wird im Grunde genommen wechselnden Situationen nicht gut gerecht werden können oder der wird auch seine Kompetenzen nicht weiterentwickeln können, der wird nicht dazulernen können. Und das fand ich einen Kerngedanken, dass im Grunde genommen die Freude am Tun, die Freude am Tätigsein tatsächlich eine Grundbedingung für Lernen und Ausdifferenzieren ist.
Das sagt die Professorin für Psychologie an der Universität Zürich, Veronika Brandstätter. Sie befasst sich mit Motivation und Emotion und beschreibt in dieser Sendung, woher die Lust am Tätigsein kommt. Sie sind bei Kontext auf DRS2. Die Freude am Tun ist uns also angeboren und sie ist die Voraussetzung dafür, dass wir bereit sind, uns neuen Herausforderungen zu stellen, Veränderungen aktiv anzugehen, dazu zu lernen, um damit in letzter Konsequenz unser Überleben zu sichern. Das positive Flow-Erleben hat aber auch seine Schattenseiten. Wer sich allzu einseitig ausrichtet, um immer wieder dieses eine gute Gefühl zu erleben, riskiert, süchtig zu werden. Dazu Veronika Brandstätter.
Das ist tatsächlich ein Aspekt, der mehr und mehr auch in den Vordergrund rückt, dass das Flow-Erleben etwas ist, was einfach als sehr, sehr angenehm, als sehr befriedigend erlebt wird. Und da will man natürlich immer mehr desselben, was dazu führt, dass man einfach immer wieder eintauchen möchte in diesen wunderbaren Zustand und dadurch aber im Grunde genommen auch gewisse Nachteile riskiert, nämlich dass man sozial vereinsamt. Also jemand, der wirklich nur 10 Stunden oder das ganze Wochenende im Computer sitzt und Computerspiele macht und es müssen überhaupt keine, ich sage das jetzt nicht, abschätzig. Ja, Computerspiele können durchaus anspruchsvolle, intellektuell anregende Herausforderungen auch mit sich bringen. Aber dennoch ist es eine sehr einseitige Betätigung, was zum Beispiel dazu führen kann, dass jemand einfach dann auch vereinsamt oder in seinem sozialen Umfeld mehr und mehr als Einzelgänger wahrgenommen wird.
Aber nicht nur im Bereich der elektronischen Medien birgt das im Flusssein eine Gefahr. Im Zustand des Flows schätzen wir die Risiken anders ein, oft mit unabsehbaren Folgen.
Das heißt, jemand, der im Flow-Erleben ist, zum Beispiel ein Wildwasser-Kajakfahrer, der wird das Risiko oder auch den Schwierigkeitsgrad eines bestimmten Streckenabschnitts geringer einschätzen als eine Person, die weniger im Flow ist. Und das hat natürlich wichtige Bedeutung für wirklich Risikosportarten, wie zum Beispiel Motorradfahren oder Felsklettern, weil sich da Personen tatsächlich auch in Gefahr bringen können, weniger Sicherungen anbringen. Jetzt denke gerade auch eine Studie, die mit Felskletterern durchgeführt wurde. Da konnte gezeigt werden, eine Person, die in starkem Maße Flow erlebt, hat weniger Sicherungen angebracht und sich dadurch eigentlich mehr in Gefahr gebracht als eine Person, die weniger im Flow war.
Also es gibt jetzt diese Momente, wo ich denke, jetzt bin ich richtig im Fluss und wenn mich da jemand überrascht dabei, wenn da jemand zum Beispiel zum Zimmer reinkommt oder in den Keller kommt, wo ich übe, dann erschrecke ich zu Tode. Weil da bin ich irgendwie so schutzlos und wirklich zu Tode. Das sind die größten Schrecken, die man mir einjagen kann, mich in diesem Moment überraschen, Türe aufmachen und mir irgendwie sagen, jemand ist am Telefon oder so. Das ist wie wenn man vielleicht dem Sonnenuntergang zuschaut und plötzlich kommt ein Bär von hinten. Das ist vielleicht die Art von Schreck.
Auch das ist natürlich eine unerwünschte Nebenwirkung. Bald Neil beschreibt das sehr deutlich. Ein Riesenschreck, wenn er gestört wird im Zustand, in dem nicht mehr er tut, sondern es tut. Was ist eigentlich genau damit gemeint, Veronika Brandstätter?
Mit diesem Ausspruch, es tut oder etwas tut mit mir, ist, glaube ich, wirklich dieser Verlust der Selbstreflexion gemeint. Was wirklich ein definitorisches Merkmal des Flow-Erlebens ist, dass Menschen, die im Flow sind, eigentlich nicht mehr sich selbst wahrnehmen als jemand, der jetzt etwas tut, sondern sie sind praktisch verschmolzen mit der Tätigkeit, mit dem Objekt, mit dem sie sich gerade befassen und trennen nicht mehr wahrnehmungsmäßig zwischen sich und der Tätigkeit. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich häufig von Künstlern und Kunstschaffenden auch höre, die sagen, dass sie eigentlich in ihrer Kunst sich vielfach auch preisgeben und sich selbst offenbaren und damit letztlich auch verletzlich machen.
Es geht um die Lust am Tätigsein. Wir sind alle tätig. Und wie? Oft tun wir so viel, dass wir kaum mehr können und die Lust fast ganz verschwindet. Wir sind erschöpft und wollen nur noch eins, nichts tun. Aber auch das muss man sich hart verdienen. Und nicht selten zwingt einen dann gleich bei Ferienbeginn ein lästiger Infekt zur Bettruhe und das Risiko einer Herz-Kreislauf-Erkrankung ist erhöht. Die meisten Herzinfarkte passieren laut neuerer Studien in den ersten Ferientagen. Wie erklärt das die Psychologieprofessorin Veronika Brandstätter?
Aus einer psychologischen Sicht könnte ich mir vorstellen, dass es zum einen damit zu tun hat, dass natürlich die Ferienvorbereitungen ja wie ein zusätzlicher Stressor sind. Man muss alle Arbeiten am Arbeitsplatz noch erledigen, die Stapel an Arbeiten, die noch da liegen, möchten wir ja alle noch wegarbeiten, um dann so richtig wirklich mit freiem und leerem Schreibtisch in die Ferien zu gehen. Insofern glaube ich, dass der Arbeitsstress vor dem Ferienbeginn nochmal deutlich höher ist. Und dann natürlich das Packen, vielleicht wenn man Kinder hat, einfach die Kinder auch so zu arrangieren. Also ich glaube wirklich, dass die Zeit vor den Ferien speziell nochmal eine erhöhte Belastung darstellt. Und dann kann man natürlich sagen, bei höherer Belastung oder bei zunehmendem Stress neigen halt manche Menschen dazu, krank zu werden. Es könnte natürlich auch sein, dass man einfach diesen harten Wechsel zwischen höchster Anspannung und Konzentration und Engagement im Beruf und dann dieses auf einmal sich entspannen, dass das physiologisch vielleicht auch etwas ist, was zu einem Risikofaktor für Erkrankungen beitragen kann.
Ein sanfter Einstieg in den neuen Rhythmus ist also ratsam. Könnte es sein, dass die Wellness-Kultur, die Sehnsucht nach dem Nichtstun, bloß der Gegenpol ist zum viel zu viel tun? Ist die totale Entspannung gar nicht der Schlüssel zur Erholung? Wie regeneriert man am besten? Wie kommt man zu diesem positiven Flow-Erlebnis in den Ferien? Was schlägt Veronika Brandstätter vor?
Ich würde sagen, man soll auf jeden Fall etwas tun, wofür man sich interessiert, wo man sich wohlfühlt, wo man sich entspannen kann. Und ich glaube, so das subjektive Erleben, das persönliche Gefühl ist ein sehr, sehr guter Taktgeber dafür oder ein sehr, sehr guter Kompass. Und ich glaube, das ist die Richtung, in die es geht, mehr und mehr solche Tätigkeiten, solche Situationen in seinen Alltag einbauen soll, bei denen man sich schlichtweg wohlfühlt, bei denen es einem gut geht, bei denen man entspannt sein kann. Was nicht heißt, dass man nicht manchmal die Zähne zusammenbeißen muss und manchmal tapfer sein muss und manchmal einfach auch Dinge erledigen muss oder tun muss, die einem jetzt nicht so angenehm sind oder die einem so interessant erscheinen. Aber um dieses gute Wechselspiel zwischen Anspannung, Entspannung, zwischen Engagement und Erholung zu finden, glaube ich, gehört dazu, einfach zu spüren und auch Dinge zu entwickeln, bei denen man spürt, ich fühle mich wohl, das interessiert mich und das kann ich auch gut oder das will ich lernen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.